Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext steht im Matthäusevangelium im 7. Kapitel, die Verse 24 bis 27. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Und als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es um und sein Fall war groß. Amen. Ich bete noch. Lieber Herr, jetzt segne du dieses dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, es mag sich vielleicht zynisch anhören, in diesen Tagen über Wasserfluten zu predigen. Wasserfluten, die Häuser wegreißen oder auch Häuser, die Wasserfluten gerade eben noch standhalten können. Aber dieser Bibelabschnitt ist uns für heute Morgen gegeben und so wollen wir uns diesem Wort auch stellen. Wir alle haben die Bilder aus der Eifel oder aus Bayern noch im Kopf, wie tatsächlich Häuser ganz oder halb von Wassermassen weggerissen wurden. Sicher haben viele der Menschen dort auch gedacht, dass ihre Häuser ein gutes Fundament haben und einem Hochwasser standhalten würden. Unsere Firma hat ein Werk in Ahrweiler. Dort stand das Wasser 2 Meter hoch in der Halle. Es wurden 12 Autos, davon ein Wohnwagen, von den umliegenden Straßen in die Halle reingedrückt. Auch der THW-Ortsverband Hannover-Langenhagen war im Einsatz und die Kollegen haben unserem Sohn Dominik Bilder von der Zerstörung geschickt. Wir denken an die Menschen, die ihr Eigentum verloren haben, Haus, Auto, Arbeitsplatz. Viele haben auch Angehörige verloren, die in den Fluten umgekommen sind. Was für eine schiere Gewalt das Wasser hat. Wo gestern noch ein kleiner Bach war, ist heute ein reißender Strom. Binnen weniger Stunden sind Pegelstände um 2 Meter gestiegen. Nicht auf 2 Meter, sondern um 2 Meter. Oft war nicht mal mehr Zeit, irgendwas zusammenzusuchen. Oft hat es nur dazu gereicht, das nackte Leben zu retten und oftmals nicht mal dazu. Drastische Bilder, eindrückliche Bilder. Und Jesus nutzt genau solche Bilder, um uns was zu erklären. Und was? Unser Bibelabschnitt steht am Ende der Bergpredigt. Jesus hat ganz lange und ganz viel über das Reich Gottes erzählt und darüber, was man machen muss, um vor Gott als gerecht zu gelten. 3 Kapitel lang hat er das erklärt und jetzt kommt Jesus zum Ende. Und da fasst er nochmal zusammen. Er zieht sozusagen die Quintessenz aus dem, was er vorher gesagt hat. Und damit es jeder versteht und damit es im Gedächtnis bleibt, erklärt das Jesus am Bild von einem Haus. Was eben Bestand hat oder eben auch nicht. Was fasst Jesus denn jetzt zusammen? Es ging los mit Vers 24. Wer diese meine Rede hört und tut sie. Also, es geht um 3 Dinge. Reden, hören und tun. Diese meine Rede, sagt Jesus. Diese meine Rede hören und tun. Also werden wir uns diese Rede jetzt noch einmal anschauen und daraufhin abklopfen, was wir denn tun sollen. Beginnen tut die Bergpredigt mit den Seligpreisungen. Das sind eher Verheißungen als konkrete Handlungsanweisungen an uns. Dann kommen Vergleiche mit Salz und Licht. Das endet in Kapitel 5, Vers 16. Lasst euer Licht leuchten vor den Heiden und vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Aha, also die erste Handlungsanweisung. Lasst euer Licht leuchten, damit die Leute es sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dann folgen Abschnitte, die klar machen, dass Jesus die Gesetze aus dem Alten Testament sehr ernst nimmt. Vers 17, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dann erklärt Jesus, dass diese alten Gebote eigentlich viel strenger gemeint sind, als sie da stehen. Das Gebot nicht töten verschärft Jesus zu nicht zornig sein auf jemanden. Und Ehebruch verschärft Jesus zu eine Frau ansehen, sie zu begehren. Das ist schon sehr konkret. Im nächsten Abschnitt der Bergpredigt geht es ums Schwören. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Es geht um die Vergeltung. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Es geht um die Feindesliebe. Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das sind schon ziemlich heftige Forderungen von Jesus. Etwas einfacher wird es vielleicht bei den nächsten Anweisungen. Hier geht es um mein Verhältnis zu Gott. Es geht um die Gefahr der Heuchelei und des sich selbst in den Vordergrund Stellens. Kapitel 6, Vers 3, wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Es geht ums Beten. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater. Und ums Fasten. Wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. Dann geht es um meine Lebensgrundlage. Ich soll mir keine Schätze auf Erden sammeln, nicht dem Geld nachjagen. Ich soll und ich brauche mir keine Sorgen machen. Und das gipfelt in der Verheißung, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Es folgt eine Warnung für falschen Propheten, die wir an ihren Früchten erkennen werden. Und dann kommt Jesus auch schon zum Ende und erzählt das Bild mit den beiden Häusern. Also, wenn wir das jetzt nochmal Revue passieren lassen, da gibt es Anweisungen, die fallen uns leichter, andere sind schwieriger. Einige kriegen wir unter Umständen gar nicht hin, weil Jesus hier die alttestamentlichen Gebote verschärft. Warum macht Jesus das? Warum verschärft er die Gebote so? Jesus will klarmachen, warum es eigentlich auch damals schon zu Moses Zeiten in den Geboten ging. Es geht um unsere Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Und da geht es nicht um den Buchstaben des Gesetzes, sondern um die Gesinnung dahinter und die Motivation, aus der ich etwas tue. Tue ich etwas, um dem Buchstaben des Gesetzes Genüge zu tun? Oder tue ich etwas aus Liebe zu Gott und zu meinem Nächsten? Stichwort Gesinnungsethik im Gegensatz zur Buchstabenethik. Es geht Jesus um den Sinn hinter diesen Geboten. Für die Beziehung zu den Mitmenschen fasst Jesus das nochmal zusammen in der sogenannten goldenen Regel der Bergpredigt. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihnen auch. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Wir kennen hier oft die gegenteilige Formulierung. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das zielt eher aufs Unterlassen ab, also aufs Nichttun. Bei Jesus geht es aber um die positive Formulierung, also um das Tun. Tu dem anderen das Gute, das du auch selbst gerne hättest. Und das gipfelt in der Feindesliebe. Ganz konkret, meinen Kollegen, meinen Nachbarn, der mich so ärgert, den soll ich nicht nur in Ruhe lassen und ja, links liegen lassen, sondern ich soll ihm Gutes tun. Ich soll ihm, was weiß ich, helfen, Kaffee kochen, bei der Arbeit helfen, im Garten helfen, was auch immer. Gutes tun. So viel zum Reden. Zu dem, was Jesus gesagt hat. Ich lade Sie ein, nehmen Sie sich mal einen Moment Zeit und lesen mal diese Bergpredigt am Stück durch. Wir kommen jetzt zum nächsten, zum zweiten, zum Hören. Das ist einerseits ganz einfach zugehört, haben die Leute damals in der Bergpredigt zuhören, tun sie auch alle gerade, soweit ich das von hier vorne sehen kann. Aber lassen wir das einfach so über uns hinweg plätschern, ins eine Ohr rein, zum anderen wieder raus, oder lassen wir die Worte auch in unser Herz? Wie höre ich richtig zu? Es gibt ein paar ganz einfache Gesprächsregeln, die heutzutage in teuren Seminaren verkauft werden. Aufmerksam sein. Nicht gleich denken, kenne ich schon. Den anderen ausreden lassen. Auf die Zwischentöne achten. Und all das gilt genauso fürs Hören auf das Wort Jesu. Jesus redet heutzutage durch sein Wort zu uns, durch die Bibel. Also ist es gut, viel darin zu lesen. Nehmen Sie sich Zeit, in der Bibel zu lesen. Nutzen Sie Gelegenheiten. Ich habe zum Beispiel, als ich noch regelmäßig ins Büro gefahren bin, vor meiner Homeoffice-Zeit, oft die Zeit im Bus und in der Straßenbahn genutzt, um in der Bibel zu lesen. Lesen Sie Predigten, lesen Sie geistliche Bücher oder, das ist ja heute noch viel einfacher geworden, man kann sich so viele gute Sachen aus dem Internet runterladen. Laden Sie sich Predigten runter, hören Sie die und ja, lassen Sie das an Ihr Herz. Besuchen Sie die Bibelstunde. Auch das ist nie einfacher gewesen als heutzutage. Einfach eine Telefonnummer anwählen und schon ist man dabei. Nutzen Sie diese Gelegenheiten. Und das Zweite ist das Gespräch mit Jesus, das Gebet. Wir reden mit Jesus und er kann ganz direkt zu uns reden. Auch da ist es gut, sich Zeit dafür zu nehmen. Kommen wir zum dritten Punkt, zum Tun. Jesus sagt, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht dem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Warum sollen wir denn jetzt Jesu Rede tun? Vers 25, als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen sie an das Haus, aber es fiel nicht um, denn es war auf Fels gegründet. Wofür steht nun dieser Platzregen in dem Bild? Oft wird der Platzregen und der Sturm gleichgesetzt mit den Stürmen des Lebens, mit den Dingen, die uns den Boden unter den Füßen wegreißen wollen. Sei es nun Krankheit oder Tod eines Angehörigen, Verlust des Arbeitsplatzes oder was uns sonst noch widerfahren kann. Wer dann auf Jesus gebaut hat, der hat ein sicheres Fundament, der hat einen festen Halt, der kann auch diesen Stürmen standhalten. Das ist sicher richtig, aber das ist noch nicht alles. Drei Verse vorher erklärt uns Jesus, worum es ihm geht. Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Also, es geht um unsere Ewigkeit. Der Sturm steht für das jüngste Gericht und dann wird sich entscheiden, ob wir links oder rechts einsortiert werden. dann wird sich entscheiden, ob unser Haus standhält oder nicht. Und dafür ist entscheidend, dass wir das tun, was Jesus gesagt hat. Darum geht es, Jesus. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht dem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Der wird bestehen im jüngsten Gericht. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute, und der wird in der Verdammnis enden. Aber machen mich denn jetzt meine guten Taten gerecht vor Gott? Ganz klar nein. Im Epheserbrief schreibt Paulus: Aus Gnade seid ihr gerecht geworden durch den Glauben. Durch den Glauben sind wir gerettet, nicht durch die guten Taten. Jesus hat für uns die gute Tat am Kreuz vollbracht. Wir müssen und wir können uns den Himmel nicht mehr verdienen. Aber es ist so, wie Luther gesagt hat: Gute, fromme Werke machen niemals einen guten, frommen Menschen, sondern ein guter, frommer Mensch macht gute, fromme Werke. Nochmal: Gute, fromme Werke machen niemals einen guten Menschen, sondern ein guter, frommer Mensch macht gute, fromme Werke. Wenn wir Jesus lieb haben, dann werden wir automatisch das tun, was er möchte. Nicht immer. Wir werden auch manchmal Dinge tun, die Jesus nicht gefallen. Wir sind nicht vollkommen und wir werden es hier auf Erden auch nicht werden. Und damit sind wir wieder bei der Epistel, die wir vorhin gehört haben. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte. Damit beschreibt Paulus die Grundhaltung, die Richtung, das, was wir anstreben, danach, wo wir uns ausstrecken, das, was wir zu erreichen versuchen. Und wenn diese Grundhaltung stimmt, dann werden auch Früchte wachsen, gute Früchte. Ein guter Baum wird gute Früchte bringen. Und wenn Sie da noch nicht ganz sicher sind, wenn Sie meinen, dass Sie nicht gut genug sind, dass Sie sich zu wenig Mühe machen, dass Sie immer wieder Dinge tun, die Jesus nicht gefallen, dann kommt zum Schluss jetzt noch etwas Tröstliches, auch von Luther. Luther sagt: Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas sich an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Und ob ich auch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: Dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Amen.